Manchmal gibt es ja so Phasen, da hat man einfach keinen Bock auf Dating. Da will man nur für sich sein und man will auch auf gar keinen Fall eine Beziehung. Bei Kieran, der mir heute seine Geschichte erzählt, wird diese Einstellung tatsächlich schon zu einem richtigen Mantra. Und wie dieses Mantra sich dann auf sein Datingleben auswirkt, das hört ihr jetzt bei 1000 erste Dates. Ich bin Lisa-Sophie Scheure, schön, dass ihr zuhört.
Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt.
Eins, zwei.
Zwischen Lieben und Crush haben da so sehr breites Spektrum.
Drei.
Das war doch nicht der Höhepunkt.
Acht. Ich habe so viel auf den projiziert.
Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen.
17. Versau das nicht und sei kein Arschloch.
72. Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen.
Und ich dachte, okay, toll.
Endlich war mal was los.
370. 500, 766, 344.
Pause.
Krass.
Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen.
Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1000 erste Dates.
Hi Kieran, schön, dass du da bist.
Hi.
Magst du vielleicht am Anfang einfach ein bisschen was über dich erzählen? Jetzt nicht deine Lebensgeschichte, dazu kommen wir gleich, sondern mehr so, was machst du, wie alt bist du?
Mein Name ist Kieran. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin aufgewachsen an der Nordsee.
Ach, schön. Ich
bei
liebe die Nordsee.
Kurz vor Sylt.
Ja.
Ja, das ist ja schön, aber es ist als Kind, es ist natürlich alles sehr weit weg und zerklüftet. Und die Vorstellung sozusagen, dass man jeden Tag ans Meer geht, ist
irgendwann auch nicht mehr so romantisch.
Ist nicht mehr so romantisch und als Kind ohne Führerschein ist es auch alles ein bisschen komplizierter.
Welches Kind hat schon einen Führerschein, ne?
Wenige.
Ja, wenige.
Ganz wenige.
Guten Grund.
Ich würde mal gerne eins kennenlernen, ehrlich gesagt.
Okay.
Das, genau. Und dann war ich lange in Hamburg, dann war ich in Berlin. Ich hab so ein bisschen nach dem Abitur als Produktionsassistent und Mensch in der Werbung gearbeitet, beim Werbefilm.
Ja.
Dann habe ich Musikvideos gedreht und dann habe ich Theaterregie studiert.
Geil, auch sehr nischig.
Sehr, sehr nischig, genau. Und bin jetzt seitdem eigentlich sehr viel im deutschsprachigen Theaterbereich unterwegs und inszeniere. Darüber habe ich dann angefangen, selber auch zu schreiben.
Hm.
Bin seitdem Autor und auch Comedy-Autor. Und mache auch ein paar kleine Sachen fürs Fernsehen und genau.
Cool, klingt mega, mega cool. Ich bin auch sehr gespannt auf die Geschichte, die du mir heute erzählen wirst. Die Geschichte heute beginnt ja eigentlich am Ende einer Beziehung, oder?
Am Ende einer Beziehung?
Ja.
Ja, das ist das Ende meiner Beziehung zu Beziehung.
Meinst du? Meta. wie kam das? Wo starten wir in die Geschichte rein?
Wir starten wahrscheinlich rein in erstmal in meine langjährige, siebenjährige Beziehung, in der ein Sohn entstanden ist. Und da war ich, wie alt war ich da? Ich bin in diese Beziehung rein mit 25, 26, genau. Und dann so bis Anfang 30, da drin ist ein Kind entstanden und dann hat sich das im siebten Jahr.
Das verflixte siebte
das
Jahr.
Das verflixte siebte Jahr war dann der Stecker und dann war der Stecker gezogen und dann haben wir uns getrennt.
Wie ging es dir da in der Zeit?
Ach, ganz okay. Wir haben auch noch einen guten Kontakt und wir haben auch noch einen guten Draht und wir haben ja eben das gemeinsame Kind. Also es ist, klar, es ist ein bisschen geclashed so, aber es war danach eigentlich total gut und total okay.
Ja.
So.
Ja,
genau.
Wie war das für dich mit dem Kind? Es ist ja nochmal besonders schwierig, sich zu trennen, wenn man ein gemeinsames Kind hat, oder?
Ja, sehr schwierig, klar, weil man natürlich irgendwie denkt, sollte man jetzt noch vielleicht den Meter mehr machen oder den Meter mehr gehen, vielleicht auch emotional und was aushalten und dann kommt man so zu diesem Punkt, dass man sagt, ja, vielleicht ist es für das Kind aber auch nicht so gut, wenn man nur wegen des Kindes wegen zusammenbleibt.
Ja.
Aber da ich ja selber auch aus einer Trennungsscheidungskind bin, war natürlich immer sozusagen eine Stimme im Hinterkopf, die gesagt hat, ja, willst du dein eigener Vater sein?
Ja.
Nein.
Was kam denn nach dieser Trennung?
Nach den sieben Jahren?
Ja.
Nach den sieben Jahren Zusammenleben und ein sehr treues, monogames Leben in einer ernsthaften Beziehung steckend führend, kam eine Phase, in der ich mich zu einer Beziehung dazu gesellte.
Okay.
Also ich war dann der Liebhaber, aber es war schon auch mehr, also ich war wohl auch schon so etwas wie der Freund einer Frau, die verheiratet war. Ist.
Ah, okay, also warst du ihre Affäre.
Ich war ihre Affäre und wurde dann aber auch offiziell, also das war dann auch dann bekannt.
Okay, also, okay, ja. Also eine offene Ehe sozusagen. Genau. Okay.
Und ja, also genau, die waren auch von vornherein offen.
Ah,
also,
die waren von vornherein
genau,
offen,
das war
okay.
Jetzt nicht, ich war nicht der Auslöser.
Okay, also sie hat niemanden betrogen jetzt oder so.
Sie hat niemanden betrogen, betrogen, ich glaube nur insofern, als dass die Gefühle vielleicht größer waren als sonst.
Okay. Das ist ja eigentlich spannend, ne? Wenn man von solchen Leuten hört, die eine offene Ehe führen, dann redet man normalerweise immer nur mit den Menschen selber, die die offene Ehe führen, aber selten mit den, ich nenne das jetzt mal Außenstehenden, die praktisch so von außen dazukommen, so wie du. Wie war das denn für dich?
Ja, es war am Anfang eigentlich sehr befreiend.
Ja, inwiefern befreiend?
Naja, weil es so ein bisschen so eine nach einer 7-jährigen Beziehung ist es ja so ein bisschen wie eine Verantwortung, man hat war so ein bisschen verantwortungsloser da drin, was natürlich auch zu einer gewissen Instabilität dann so führt, aber es fühlte sich eigentlich, und es war sozusagen wahrscheinlich in meiner Dramaturgie, meiner Liebesbeziehung auch genau der richtige Akt, der jetzt da eingeläutet wurde, weil ich auch so gar keine Lust hatte, so auf eine große Verantwortung und eine Plansicherheit oder eine Planbarkeit oder was ist dann jetzt mit uns dann und dann und dann.
Du wolltest was Aufregendes.
Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen der Thrill war oder die Aufregung oder ob es eigentlich total das Gegenteil war. Also sozusagen eigentlich eine total was Biederes. In dem Sinne, als dass ich einfach meine Ruhe ja wollte von so einer Vorausschau. Also eigentlich was antibiederisch wiederum.
Ja.
Dadurch aber eigentlich auch nicht Thrill, also oder Aufregung, sondern
damit
war ja
so,
Ruhe. Also,
du wolltest Casuality sozusagen.
Genau. Ist ja eigentlich viel aufregender, in eine wahrscheinlich ernsthafte Beziehung einzusteigen, wo man dann so planen muss. Ja. Ah, okay, und dann.
Was passiert jetzt?
Was passiert das? Und was wünschen wir uns eigentlich? Ist ja viel, macht ja viel mehr Unruhe und Aufregung als so living in the moment mäßig.
Das heißt, für euch war in dieser Dreiecksbeziehung, sage ich jetzt mal, in dieser offenen Ehebeziehung, wo du dazugekommen bist, von vornherein klar, dass das nichts Ernstes wird mit dir.
Ja, ich glaube, so in den Anfang, es gibt natürlich so eine Verliebtheitsphase, natürlich, wo natürlich auch Luftschlösser gebaut werden oder man Wünsche, Hoffnungen, Träume, Vorstellungen so hat.
Ja.
Aber ja, das irgendwann war auch klar und dass das nicht passieren wird und auch nicht passieren soll, was dann aber auch okay war.
Wie ging das Ganze denn dann weiter? Beziehungsweise, also du steckst ja nicht mehr da jetzt drin, sonst würden wir nicht in der Vergangenheit so darüber reden.
Ja.
Wie ging das Ganze denn aus?
Ja, das ging aus, glaube ich, insofern, als das irgendwie dann so klar war, okay, es entwickelt sich nicht weiter. Und dann gab es auch, jetzt ohne Details, sind einfach so Ereignisse, wo dann klar war, okay, das ist jetzt irgendwie auch unaushaltbar und das bringt jetzt ja auch irgendwie nichts
mehr. Also du warst
so
nicht mehr glücklich?
Nö, ja. Also ich glaube, ich war dann durch.
Womit durch?
Beziehung.
Also, mit Beziehung?
Ja.
Also das Ende mit Beziehung sozusagen.
Ja, nicht da direkt. Ich bin dann nochmal in so eine Phase eingetreten, so die dann, wo man so noch so ein bisschen Online-Dating macht und sich hier und da trifft. Das war, glaube ich, so meine Überbrückungsphase, dann eigentlich in eine Phase rein, wo ich tatsächlich mich wirklich daran erinnern kann. Ich weiß nicht mal, wo ich, glaube ich, sogar laut vor mich alleine in der Küche stand und gesagt habe, ich glaube, das war's jetzt für mich.
Das hast du laut gesagt?
Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mich daran erinnere, habe ich mal das Gefühl, ich habe das laut gesagt. Aber ich glaube, das war einfach nur in meinem Kopf.
Okay, also das war es jetzt für dich.
Ich möchte keine Beziehung mehr. Ich möchte keine Beziehung mehr. Ich möchte keine Telefonate führen. Wo bist du? Was machst du? Aber wir haben doch gesagt, das. Also auf all dieses so Commitment und
dieses Planen.
Planen und verletzte Gefühle und so, das war irgendwie, ja, und nicht aus meinen eigenen Empfindlichkeiten. Ich wollte auch keinem mehr wehtun. Also es war gar nicht so, dass ich sagte, ey, das nervt mich alle und alle, Frauen sind doof oder so, sondern weil auch in dieser Dating-Phase dann, nach dieser offenen Beziehung, war das ja auch, fühlt man sich auch mega unwohl, weil Leute machen sich Hoffnung, man selber geht aber eigentlich schon hoffnungslos rein und das ist das sofort asymmetrisch so und ist dann auch nicht, fühlt man sich auch nicht gut bei. So.
Ja, aber also ich meine, dass man so eine Phase hat, wo man sagt, ich habe keinen Bock gerade auf eine Beziehung und ich will einfach irgendwie für mich sein und ich will meine Freiheit haben und so. Das ist ja völlig normal. War dir klar, okay, das ist jetzt halt für 2-3 Monate jetzt erstmal keine Beziehung oder vielleicht auch für ein Jahr oder so?
Nee, das war schon, das war nicht so, ich habe was getrunken und stehe morgens auf und sage, ich trinke nie wieder.
Ja, genau.
So, das war es nicht, sondern es war wirklich so, nee, ich lasse das jetzt sein. Also ich ich brauche das irgendwie nicht. Ich gucke nach links und nach rechts. Ich sehe Verheiratete, die unglücklich sind. Ich sehe offene Beziehungen, die sich was vormachen. Also ich habe gedatet und merke, das ist auch anstrengend. Also ich war tatsächlich so ein bisschen überdrüssig. Mhm. So.
Für immer. Du wolltest einfach für immer keine Beziehung mehr.
Ich muss ja dazu sagen, dass ich auch einen Sohn hatte oder habe.
Ja.
Also aber auch hatte in dem Moment.
Ja.
Und natürlich irgendwie da so finden, ich hatte ja einen anderen Lebenspartner, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt eben diesen Job und ich habe dieses Kind und darauf fokussiere ich mich jetzt. Das ist jetzt so, das reicht mir. Das ist jetzt als Lebensinhalt total in Ordnung für mich so.
Damit starten wir jetzt eigentlich in die richtige Geschichte rein. Sonst wärst du ja nicht bei 1000 erste Dates, wenn wir einfach nur darüber reden wollen, dass du keine Beziehung mehr willst.
Und vielleicht ist ja der Nicht-Beziehungsmann. Ich habe 1000 Null-Dates.
1000 Null-Dates. Minus 1000 erste Dates sozusagen. Wo hast du denn die Frau, um die es heute geht, kennengelernt, sag ich mal?
Das ist ja wie aus einem schlechten Film, wie ich ja schon sagte.
Liebe ich ja jetzt schon.
Oder einem schlechten Theaterstück in dem Fall. Ja, wie ich ja schon eingangs sagte, Teil meiner Identität ist ja, dass ich Theaterregisseur bin.
Ja.
Regisseur bin. Und ich habe meine Freundin tatsächlich bei einem Casting kennengelernt.
Okay, sie ist gekommen, um für eine Rolle vorzusprechen, oder wie?
Ja, also das war so eine, ich war eine kurze Zeit so künstlerischer Leiter eines Impro-Comedy-Theater. Mhm. Theaters und dafür wurden Leute gecastet. Also gar nicht für eine spezielle Rolle, sondern tatsächlich eher wie ein Ensemble. Also genau.
Ja. Und sie kam einfach und wollte Teil des Ensembles sein.
Naja, ich war auf der Suche sozusagen vor diesem Casting schon nach Leuten, also wollte auch schon Leute spezifisch einladen und habe sie in einer Instagram-Story gesehen.
Okay.
Von einer Freundin von mir.
Mhm.
Sie wiederum hat, also diese besagte Person, über die wir dann gleich sprechen, hat an derselben Uni studiert wie ich, nur Schauspiel und dachte, ist ja lustig, dass die sich kennen und dann dachte ich, die wäre eigentlich gut dafür, für dieses Projekt.
Ja. Ah, krass. Und dann hast du deiner Freundin auf Insta geschrieben und sag mal, hey,
genau, gib mir doch mal die
Kontakt.
Nummer.
Ja.
Genau. Und dann habe ich ihr geschrieben und dann haben wir ganz netten Sprachnachrichtenaustausch und dann kam sie zum Casting.
Warum hattest du das Gefühl, dass die so gut passt für dieses Projekt? Was hat dich so an ihr interessiert?
Weil sie sehr lustig ist.
Das wusstest du schon anhand der Insta-Story, oder wie?
Das wusste ich schon anhand der Insta-Story und dem, was ich dann noch so weiter gehört habe. Sie hatte eine parallele Karriere als Stand-Up-Comedian angefangen.
Ah ja, ja. Dann ist sie zum Casting gekommen.
Dann ist sie zum Casting gekommen.
Was war dein erster Eindruck, als du sie gesehen hast?
Ja, gut, dass sie da ist.
Okay.
Es gab keinen Hintergedanken. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Es war ja eben nicht, ich scroll da durch Instagram, oh, die könnte ich ja mal einladen. Und dann gucken wir mal, ob wir danach einen Wein trinken gehen. Es war ganz, ganz naiv und ganz rein von mir.
Ja, rein professionell.
Rein und rein professionell.
Ja. Du wolltest ja auch keine Beziehung mehr, ne? Du hast ja auch damit irgendwie so abgeschlossen gehabt.
Ich habe damit abgeschlossen und das heißt ja nicht, dass man hier und da interessanten Menschen begegnet.
Ja, klar.
Aber der Filter war ausgeschaltet oder die Antenne.
Der Beziehungsfilter.
Der Beziehungsfilter oder dieses, könnte ich mich mit ihr irgendwie vorstellen, in Sizilien am Strand zu liegen? dieser Filter war ausgeschaltet.
Ja, okay. Hat sie die Rolle gekriegt nachher bei dem Casting? Habt ihr da?
Sie hätte die Rolle gekriegt, sie konnte dann aber nicht, weil sie was anderes hatte und dann das dann nicht machen wollte.
Habt ihr euch unterhalten bei dem Casting?
Wir haben uns unterhalten bei dem Casting, sehr gut, weil sie ja auch eben mit dieser besagten Freundin kam, die ja auch schon Teil dieses Ensembles war.
Ah, okay. Was hast du nach dem Casting-Tag gemacht abends?
Nach dem Casting war ich Adrenalin geladen und wusste nicht, wohin mit meiner Energie und habe meiner Freundin Maria geschrieben, was machst du, können wir was trinken oder uns treffen oder irgendwas machen?
Die war nicht Teil vom Casting, weil die war ja schon Teil des Ensembles.
Die war schon Teil des Ensembles, aber hat beim Casting mitgemacht.
So. Ah, okay.
Und ist dann auch noch die Podcast-Partnerin von Eva, die ich ja zu dem Casting eingeladen hatte.
Okay, okay.
Und dann bin ich da abends hin und dann saßen wir da zusammen auf dem Balkon. Es war Sommer, es war
du
Juni.
Du und Eva und Maria.
Eva, Maria und ich.
Mhm.
Eva, Maria und ich saßen dann zusammen und haben Wein getrunken und uns sehr nett unterhalten.
Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, dass zwischen dir und Eva, die du ja zu dem Casting eingeladen hast, irgendwelche Funken geflogen sind oder so, wie man so schön sagt?
Nein, also
gar
ich nicht. Also wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, mhm. aber ich hatte jetzt kein Funkengefühl. Das war ja, also das Casting war ja so ein, es ging ja auch irgendwie um so ein Comedy-Format. Also man war, das war eh alles lustig, man war eh gut drauf. Also das ist dann ja auch manchmal schwer zu unterscheiden, weil in dieser Bubble Menschen ja eh immer ein bisschen Overacting oder ein bisschen mehr gut drauf sind vielleicht als oder unvorsichtiger und ungefilterter.
Okay, das heißt, du weißt nicht, okay, ist die Person jetzt halt einfach eine Theaterperson und einfach im Generellen gut drauf oder will die Person jetzt was von mir? Ist dann schwierig auseinanderzuhalten.
Aber es war trotzdem ein sehr schöner, angenehmer und authentischer und sprudeliger Abend.
Okay, ja. Also ihr habt euch super gut verstanden.
Wir haben uns so gut verstanden, dass wir uns gegenseitig Dating-Tipps gegeben haben.
Warte mal, wie jetzt?
Na, es war dann so, ja, was will man eigentlich gerade oder wo steht man da eigentlich gerade? Mhm. Und sie lebte zu der Zeit bei Potsdam, also zwischen Berlin und Potsdam. Sie ist aus Berlin raus aufs Land, um da so ein bisschen Ruhe und Einkehr zu finden. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, dann date doch irgendwie so ein Tierpfleger oder so ein Förster. Ich glaube, das wird gut zu dir passen. Dann hast du sozusagen
du kennst sie gar nicht, aber du so, ja, Tierpfleger würde super passen.
Ja, aus dem, was sie so erzählte, dass sie sie hat ihre Auftritte, sie hat sozusagen Stress und Aufregung im Job und deswegen ist sie raus aus Berlin, weil sie dachte, okay, dann habe ich abends wenigstens meine Ruhe und morgen stehe ich auf und gehe da im Wald spazieren.
Und okay, ein bisschen Natur
wieder,
und so.
Genau, und dann gehe ich wieder in den Stress rein. So. Mhm,
okay, und dann hast du gesagt, am besten jemanden, der auch einen naturbezogenen Job hat und nicht aus derselben Branche kommt, wo alles stressig ist.
Genau, und der auch vielleicht so ein bisschen keine Ahnung von der Branche hat und immer sagen kann, ach ja Mensch, also das heißt, der diese ganze Aufregung, die man immer so mit reinträgt aus dieser Branche, der dann nicht sagt, ja toll, verstehe ich, was du meinst und das ist auch echt scheiße, sondern er sagt, ich verstehe die Aufregung gar nicht.
Okay, also das heißt, du hast wirklich ihr schon direkt von dir abgeraten. Du hast direkt schon gesagt, also ich bin da nicht die richtige Person für sozusagen.
Unbewusst habe ich schon gesagt, ja, ich bin wahrscheinlich nicht der Richtige für dich.
Aber lustig eigentlich, ne? Das ist ja schon so ein bisschen auch so ein bisschen Abchecken voneinander, ne? So ein bisschen so, okay, was ist so die Situation bei dir? Wenn eins der ersten Gespräche, die ich mit einer fremden Person führe, über ihr Datingverhalten ist, dann würden bei mir direkt die Alarmglocken angehen von wegen, aha, vielleicht will die gerade irgendwie wissen, was so mein Beziehungsstatus ist und so. Hast du dir da irgendwelche Gedanken drüber gemacht in dem Moment?
Nee, tatsächlich nicht. Aber das hat auch gar nichts speziell mit der Situation zu tun, als mit meinem eigenen Fehler im System. Also ich bin da einfach, hab so Holzantennen, was das angeht. Also ich
merke das einfach nicht.
Ja, also weiß ich nicht. Also man könnte bei mir übernachten und wer weiß, was ich aufführen und mir dann 7 Jahre später sagen, übrigens, dieser Abend, da wollte ich was von dir. Dann würde ich sagen, ach so, Also das ist mir auch schon relativ häufig passiert.
Woran liegt das, dass du das da nicht merkst?
Ich frage mich das auch. Ich weiß nicht, ob das dann ist das so ein gestörtes Selbst, dass man so denkt, ja, ich kann ja gar nicht gemeint sein.
Das kann sein.
Oh Gott, nee.
Jetzt gehen wir hier in die tiefen Psychologie rein. Aber das kann schon sein, dass man so das Gefühl hat, nee, als ob die Person, als ob irgendjemand was von mir wollen könnte. So.
Das ja vielleicht unterbewusst, aber so wirklich nicht. Aber das ist mir auch Jahre später noch passiert. Also mit so Schulkameradinnen und so ist mir das tatsächlich oft passiert.
Okay. Also ihr habt euch an dem Abend super gut verstanden.
Wir haben uns super gut verstanden, genau. Und dann hatte sie mir halt eben auch noch einen Tipp gegeben. Der war dann ja wohl aber eher ironisch gemeint. Meiner war ja auch ein bisschen ironisch gemeint. Ja, ich sollte mir doch jemanden so aus einem, ja, so eine Friseurin oder jemand aus einem Nagelstudio. Also auch jemand ganz fernab sozusagen der Branche suchen.
Was für weirde Tipps ihr euch gegeben habt. Was für
weirde Unterhaltung.
Ja, merkwürdige Unterhaltung. Aber lustig, dass du dich noch so genau dran erinnerst. Ja. Ne?
Und dann nämlich am nächsten Morgen kriegte ich ein Foto geschickt von ihr, von so einem Renault Twingo, auf dem sozusagen Jacquelines rollendes Nagelstudio stand.
Wahrscheinlich direkt mit der Telefonnummer und sie so, hier, da kannst du mal anrufen.
Genau, ziemlich genau so. Und dann startete so eine komische, ja, wir schicken uns jetzt mal lustige SMS und GIFs und Memes Phase.
Ne, über so Memes und GIFs und sowas, da flirten, ja, das ist ja die Flirt-Language von vielen Leuten.
Total.
Aber du hast es trotzdem nicht gecheckt.
Nicht so dolle. Also, weil ich ja auch einfach mega cool und nett fand. Mhm. Und ich wirklich durch mein Mantra, dass ich jetzt keine Beziehung möchte, das hat sich so, also das war auch nicht, dass ich gesagt habe, oh, ich schütze mich da jetzt, nee, ich will das nicht, ich merke das, aber ich will das nicht, sondern irgendwie hat sich mein Mantra sozusagen so in mir vermanifestiert, dass ich tatsächlich gar kein Gespür dafür hatte, so richtig. Und das aber eine total angenehme Kommunikation auch fand. Mhm. Und das war auch lustig und es hat auch Spaß gemacht. Ja.
Also du hast dich einfach wohlgefühlt bei ihr so.
Ich habe mich wohlgefühlt und es war lustig.
Ist eigentlich immer ein gutes Zeichen an sich erstmal, ne? Ja.
Ja.
Oh. Okay, aber weißt du, was sie sich gedacht hat zu der Zeit?
Das habe ich dann rausgefunden später, ja.
Ja.
Also sie kam schon zu dem Casting, mega nervös.
Deinetwegen oder wie?
Sagt sie.
Ja, okay.
Ja. Also sie kam wohl schon zu dem Casting mega nervös und meinte auch, ja, sie hätte sofort, also durch das Hallo und so eine mega Verbindung gespürt.
Ah, krass.
Und war dann eben auch aufgeregt, dass ich dann an dem Abend dahin kam und meinte, dass der ganze Abend für sie sozusagen eben so eine Tortur war, im Sinne von, dass sie die ganze Zeit das Gefühl hatte, sie müsse mich anfassen und berühren.
Ja. Echt?
Ja.
Ah, krass, aber hat sie irgendwelche Anstalten gemacht, dich anzufassen? Nee, okay.
Das war auch weird, weil wir da ja zu dritt saßen.
Ja, ja, so. Ja, okay. Das heißt, sie hat direkt von Anfang an so eine richtig krasse Anziehung gespürt und du... War's so? Naja, ist ja nett.
Ja, das klingt jetzt so doof. Es klingt jetzt so, das ist wirklich schwierig zu beschreiben, weil es ist jetzt nicht, dass ich dachte, oh, ich finde die jetzt unattraktiv oder nicht interessant, sondern wie gesagt, es war wirklich, dass ich war gar nicht in dem Modus.
Mhm.
So, das ist so, man hat einen leckeren Burger vor sich, natürlich isst man den unter normalen Umständen, aber ich war einfach satt.
Ja, so. Oh, das ist eine gute Metapher, Bild. Ja, oh, das ist ein gutes Bild.
Ja, genau, nur damit man da irgendwie davon wegkommt, dass es so, das war dann so Liebe auf den dritten Blick und ich habe das erst nicht so gesehen, das war es wirklich nicht.
Ja,
so.
Okay.
Genau, und dann fuhr sie ja, das Casting war in Köln, und sie fuhr noch zurück nach Berlin und sie schrieb wohl ihrem besten Freund aus dem ICE eine SMS, ich habe gestern Abend meinen neuen Freund kennengelernt.
Nein, hat sie nicht geschrieben.
Ja.
Nach diesem Abend, wo ihr euch gegenseitig Dating-Tipps gegeben habt, dass ihr doch eine Friseurin oder einen Förster daten solltet.
Genau.
Was hat sie da so sicher gemacht, weißt du das?
Also sie hat auch so, sie ist ja jemand, der sich so Sachen so wünscht. Also wenn die was will, dann kriegt die das auch. Mhm. So. Ich weiß nicht, woher das jetzt rührte. Das war, sie hat sie verliebt. Also
direkt auf den ersten Blick.
Ja. Ja, wohl auch schon über die ersten Telefonate und Sprachnachrichten, die wir uns auch schon im Vorfeld des Castings schickten. Ja.
Ja, okay, sehr süß. Das heißt, ihr habt gerade diese Phase, wo ihr euch Memes hin und her schickt. Wann kommt es denn zu eurem ersten richtigen Date, wo jetzt vielleicht Maria mal nicht dabei war?
Unser erstes Date war dann schon so ein paar Wochen später.
Ja.
Das hat schon so ein bisschen gedauert.
Was habt ihr geplant gehabt? Wie kam das überhaupt? Hat sie das vorgeschlagen?
Sie hat das vorgeschlagen, genau. Ich unterrichte auch hier an der UdK in Berlin Schauspiel. Also bin da Dozent und bin deswegen auch regelmäßig in Berlin. Das wusste sie halt auch. Und dann haben wir uns darüber halt dann nochmal verabredet. Dadurch, dass ich immer in Berlin war dann.
Ach so, dann war sie so, hey, du bist gerade in Berlin,
lass
uns treffen.
Ja, dann können wir uns ja treffen, genau.
Smarter Move.
Sehr smart, ja. Yeah. Und dann hatten wir unser erstes Date.
Wo?
In einer Pizzeria.
Okay.
In einer Pizzeria in Kreuzberg.
Wie ging's dir vorher? Wusstest du, dass das ein Date richtig ist? Hast du das so wahrgenommen?
Nee.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht, ich war ja nicht in der Phase.
Ja, okay.
Ich war satt.
Ja, du warst satt. Aber sie nicht, sie war hungrig.
Sie war hungrig, dann sind wir Gin Tonic trinken gegangen und hatten einen sehr netten Abend und dann...
Ja, also jetzt erzähl das mal nicht so schnell. Sind da irgendwelche Funken geflogen? Hat sie da irgendwelche Anstalten gemacht, dich zu berühren? Wart ihr flirty? Was war so die Stimmung zwischen euch?
Nee, ich war gar nicht flirty. Sie im Nachhinein schon, weil sie hat sich dann... Letztendlich hat sie sich ja in dieser Gin Tonic Bar sich neben mich gesetzt, anstatt gegenüber.
Aha, das ist schon erstmal ein gutes Indiz direkt.
Das ist eigentlich ein sehr gutes Indiz. Ne?
Aber hast du nicht gemerkt?
Nee.
Es ist so lustig. Es ist wie, als würde sie sich dir so auf einem Silbertablett präsentieren und du bist so, la la, ach guck mal, wie schön da hinten der Baum.
Ja, oder,
so,
oder wie nett unser Gespräch.
Ja,
ist doch viel netter hier zu reden.
Ja, okay. Ja. Aber hat sie irgendwelche Anstalten gemacht, so dich zu berühren oder so? Gar nicht?
Nee.
Okay. Aber es gab noch ein zweites Date, hast du gesagt.
Genau, dann fuhr sie mich nach Hause, hat mich abgesetzt.
Sie ist auch ganz schön hartnäckig, ne?
Die ist hartnäckig, ja.
Also, dass sie nicht gesagt hat, so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den, der merkt ja überhaupt nicht, was ich will. So.
Genau, dann haben wir ein zweites Date und das muss ich auch im Nachhinein gestehen, da war ich, also das kann ich mir auch nicht erklären, wie ich nicht darauf kam, dass es jetzt ein richtiges Date ist.
Okay, wieso?
Wo auch alles passieren kann.
Weil das war von vornherein eigentlich klar, oder wie?
Nee, weil wir dann wirklich schon sehr flirty geschrieben haben und so.
Hast du mal ein Beispiel? Also
ja, weiß ich nicht, so GIFs von knutschenden Menschen und Zwinker-Smileys und was man alles so macht. Und ich glaube,
aber
es fiel,
du hast das nicht gemerkt, obwohl sie dir GIFs von knutschenden Menschen geschickt hat.
Es war nicht ganz klar, ob wir, sind wir auf einer spielerischen Ebene? Also spielen wir zwei Menschen, die flirten oder flirten wir?
Ah, aber wenn man zwei Menschen spielt, die flirten, dann ist das schon auch indirektes Flirten eigentlich, oder?
Auch. Also. Und selbst wenn man so spielt, macht es ja was mit einem.
Ja, voll.
Und sie dachte dann auch, sie kommt auf dieses Date und wir fallen übereinander her.
Ah, okay. Und okay, sie hat gedacht, direkt zur Begrüßung der große Knutscher. Und
genau. Und ich habe jetzt hier nicht die Hand geschüttelt, aber
das wäre auch geil gewesen.
Aber ich kam schon aus der Haustür, sie stand unten, ich kam aus der Haustür und ich habe sie umarmt und dann sind wir aufs Essen gegangen.
Okay.
Und ich glaube, da war für sie so wirklich so der Moment von, okay, der verarscht er mich jetzt hier oder bin ich? Wo sie eigentlich sozusagen auch an ihrer eigenen Wahrnehmung so angefangen hat zu zweifeln. Ja.
Und inwiefern?
Ja, weil sie dachte, ja, was ist das jetzt hier? Also verfühle ich mich so.
Ja. Ja, okay.
Sehe ich irgendeinen pinken Elefanten, den der andere nicht sieht?
Ja.
Da waren wir was essen, haben noch was trinken und dann sind wir da in meine Wohnung und saßen.
Ihr seid in deine Wohnung?
Mhm.
Hat sie das so angestoßen oder kam das von dir?
Nee, sie hat das schon so angestoßen, ja.
Und du hast es
wohl
immer
noch was trinken.
Aber das war schon der Punkt, wo du es dann gemerkt hast.
Ja, dann so Bisschen,
aber das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Als hättest du so ein Brett vorm Kopf gehabt.
Völlig, ja.
Ja, ihr seid in eurer Wohnung. Was war deine Stimmung? Warst du nervös?
Wir hatten so Bier vom Späti mit und dann haben wir uns an den Küchentisch gesetzt und uns weiter sehr nett unterhalten.
Ich hatte das aber auch schon mal, dass ich ganz lange mit jemandem geschrieben habe und einfach so dachte, ach Mensch, guck mal, wir sind ja total gut befreundet und das ist total super und wir haben einfach eine gute Zeit und das ist mein neuer bester Freund so ungefähr. Bis er dann irgendwann sehr offensichtlich mir gesagt hat, dass er sich in mich verliebt hat. Und dann war ich so, ach so, okay. Ja, und dann, wenn man dann im Nachhinein auf die Chats guckt, denkt man sich so, ja, wie könnte ich so blöd sein? Also ich kenne deine Situation, ja.
Und so, genau, wir saßen dann den Abend voneinander und dann irgendwann kam nämlich der Satz so, stehst du eigentlich auf mich?
Hat sie einfach frei rausgesagt. Boah.
Ja, aber auch schon genervt.
Okay.
Also das war nicht so, oh, stehst du eigentlich auf mich? Sondern es war so, sag mal, was? Weil es war dann, zwei, halb drei oder was?
Ja.
Also war schon genervt.
Was wird das jetzt hier?
Genau, und im Nachhinein ist es lustig, weil ich dann, konnte ich es endlich einordnen, weil ich nämlich zwischendurch sozusagen, wie es dann so ist, man geht dann zwischendurch auch aufs Klo und ich meinte einen wirklich hörbaren Seufzer und Stöhner immer zu vernehmen da aus der Küche.
Also sie stand in der Küche und war so,
genau,
echt?
Genau das Geräusch. So, und ich habe das natürlich da überhaupt nicht einordnen können, jetzt aber im Nachhinein war er so, okay, verstehe.
Sie war genervt.
Ja, sie war genervt, aber glaube ich auch so am Zweifeln über sich und so, was ist das jetzt hier? Ist es eine versteckte Kamera oder was weiß ich, ja.
Ja, okay. Und in dem Moment, wo sie dir gesagt hat, sag mal, stehst du eigentlich auf mich?
Ja, dann war...
Was ist da bei dir im Kopf passiert?
Dann hat sich das, dann haben sich alle Sattheitsgefühle in mir aufgelöst.
So schnell ging das dann?
Ja, weil dann hat es sozusagen wie in Matrix löste sich, war dann plötzlich alles klar. Und in einer Millisekunde in meinem Gehirn schaltete sich alles um. Und die ganzen SMS und Memes und GIFs und die letzten Tage und Wochen schalteten sich sozusagen wie so in so einem Domino-Effekt, schaltete sich alles frei und es war klar, natürlich stehe ich auf dich. Und jetzt kann sozusagen...
Wie so eine Nebelwolke, die sich dann so entfernt hat sozusagen.
Genau.
Die wahren Gefühle.
Ja, und die kleine Erbse im Gehirn, die das die ganze Zeit wusste, die konnte jetzt sprechen.
Die war so, hey.
Genau.
Geil. Ja, wie hast du dann reagiert? Hast du sie dann geküsst? Hast du gesagt,
dann ging's,
ach so, ja.
Ja, dann ging's los, genau.
Dann ging's los. Also ihr habt euch dann geküsst.
Genau.
Ja. Schön. Also ja, manchmal braucht man vielleicht einfach so den Mut in dem Moment, das so anzusprechen. Also ja, von ihr, ich muss sagen,
man stellt sich mal vor, wie viel ungelebte Beziehungen da draußen rumlaufen.
Weil das niemand angesprochen hat, ne?
Wenn alle so wären wie ich, ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich in so einem Moment so wäre, dass ich sagen würde, sag mal, stehst du eigentlich auf mich? Man würde das so gerne sagen, aber ich glaube, die meisten Leute haben in so einer Situation dann Angst, oder nicht?
Ja.
Dass die andere Person sagt, ach so, nee, ich finde dich gar nicht gut. Und das ist dann ja mega schlimm, oder?
Das ist mega schlimm, oder stell dir mal vor, noch schlimmer. Man sagt, oh ja, ja, klar. Und man fängt dann was an, oder aber man fühlt es gar nicht.
Und man fühlt, oh Gott, das ist ja noch schlimmer, stimmt. Ja, wenn man dann nicht ehrlich sein kann, wenn du sagst, oh Gott, ich will das jetzt nicht awkward machen. Ich sage, ja, genau. Aber eigentlich finde ich die Person gar nicht gut. Also schon mutig von ihr. Also
absolut, ja.
Hut ab auf jeden Fall.
Aber ich glaube, weil sie auch einfach durch war. Also sie hatte jetzt ja auch nichts mehr, ich glaube emotional hatte sie jetzt ja auch nichts mehr zu verlieren.
Ja,
also wenn er jetzt Nein sagt, dann ist er eh so ein Idiot.
Ja, dann habe ich den eh nicht verdient, also genau, hat er mich eh nicht verdient.
Dann gibt es auch keine Sekunde Liebeskummer oder irgendwie Trauer.
Ja. Ja. Wie ging das dann weiter mit euch beiden? Also es ist jetzt so euer Stand?
Jetzt sind wir zusammen.
Ja?
Ja.
Also das war dann, der ganze Hunger war dann auf einmal wieder da aufeinander.
Der Hunger war dann wieder da und... auch das Mantra hat sich komplett aufgelöst. Es war dann auch nicht mehr so, oh ja, ich muss aber nochmal überlegen oder ich muss nochmal in mich gehen, ob ich das jetzt so wirklich will, sondern das war dann wirklich gegessen. Wir hatten dann 4 intensive Tage auch zusammen, genau, wo wir die ganze Zeit zusammen waren. Mhm. Das war dann auch gar keine Frage mehr.
Ja.
So, und dann ging das auch relativ schnell und dann war, glaube ich, 4 Wochen später kam dann so die SMS, wo es dann so, war gut, was ist es jetzt? Und dann war es exklusiv.
Exklusiv, ne? Ja, schön. Aber eigentlich interessant, ne, dass dann nur so eine Person kommen braucht und auf einmal ist dieses Mantra überflüssig sozusagen.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast.
Gerne.
Und ich freue mich sehr, dass sie den Mut hatte, in dem Moment das so konkret anzusprechen.
Ich bin auch sehr dankbar und unsere Enkel werden sich auch freuen.
Eure Enkel werden sich auch freuen. Aha, also habt ihr schon so Familienplanung?
Ja, so grundsätzlich. Ja.
Okay, okay. Ja, schön, schön. Vielen, vielen Dank, Kevin, dass
Danke
du da
dir.
Warst. Pies ist jetzt gerade bei mir, unsere Producerin. Voll die schöne Geschichte, oder? Ich fand sie richtig schön.
Ich finde sie auch richtig schön und finde es auch gleichzeitig so absurd, weil ich das, glaube ich, noch nie hatte oder mich zumindest nicht dran erinnern kann, dass ich nicht gecheckt habe, wenn jemand mich gut fand oder wenn ich jemanden gut finde. Ich hatte das schon mal.
Also bei meiner ersten Beziehung war das tatsächlich so. Der Typ war auch noch in einer Beziehung und dann haben wir total viel geschrieben und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, weil er ja eben in der Beziehung war und wir haben uns total gut verstanden und so. Und ich habe gedacht, ach Mensch, wir schreiben super viel, wir haben auch Dinge unternommen, auch nur zu zweit und so. Und dann kam er irgendwann zu mir und meinte so, ich habe mich übrigens von meiner Freundin getrennt. Dann meinte ich so, oh Mensch, geht's dir gut? Und er so, ja. Ich habe mich übrigens auch deinetwegen von ihr getrennt und ich so, ach so, okay. Ich habe das vorher nie wirklich gecheckt. Ich glaube, es spielt schon so ein bisschen eine Rolle, dass man manchmal denkt, als ob irgendjemand auf mich stehen könnte in so gewissen, auch wenn es traurig klingt, aber ich glaube, manchmal hat man solche Momente. Also du anscheinend nicht.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr zusammengekommen seid?
Keine Ahnung. 3 Wochen oder sowas, glaube ich, weil ich so meinte, so boah, ich habe das noch nie so gesehen. Also ich war dann nicht so, dass sich bei mir alles aufgelöst hat und ich direkt so war, ja, okay. Wie das jetzt bei Kieran der Fall war, dass er das dann direkt wusste, sondern ich war so, boah, ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken. Aber genau, super lange hat es auch nicht gedauert.
Ich finde es auch krass, so wie er, kurz bevor er seine Freundin kennengelernt hat, in so einen Modus zu kommen, wo man denkt, okay, mir reicht's jetzt, ich brauche das nicht mehr, ich habe damit irgendwie abgeschlossen und es ist nicht nur eine Art von Pause, sondern wirklich, dass du es irgendwie vom Tisch schiebst und sagst, okay, ich habe mein Kind, ich habe meinen Job, das erfüllt mich auch.
Voll. Ich glaube auch, dass das total funktionieren kann, ehrlich gesagt. Ne? Solange du jetzt sagst, ey, vielleicht hier und da mal ein One-Night-Stand, weil du so körperliche Nähe und so brauchen ja viele Leute trotzdem. Aber ich glaube schon, dass man auch sagen kann, ja, damit ist man irgendwie gut beschäftigt. Aber dass man sich dem dann so krass verschließt und so dem einfach gar keine Chance mehr geben will, wochenlang, das finde ich bei ihm so besonders.
Ich finde das Thema aber auch allgemein spannend, dass sehr oft irgendwie Singles unterstellt wird, ja, eigentlich warten sie ja nur auf den oder die nächste Partnerin.
Ganz schwierig, ja.
Eigentlich kann man ja doch nicht glücklich sein.
Wenn man Single ist,
aber genau, es gibt, glaube ich, jetzt eher offensichtlich nicht. Der genießt es jetzt ja doch wieder, auch in einer Beziehung zu sein. Aber es gibt bestimmt auch einige und viele Menschen, die sagen, nö, ich habe das nicht, ich brauche das nicht und mir geht's auch sehr gut. Und die sich dann ständig rechtfertigen müssen.
Voll.
Und das ist halt auch irgendwie... Ich habe schon einige Artikel zu dem Thema gelesen von Leuten, die dann eben so dafür plädieren, ey, alles super, aber es ist irgendwie trotzdem noch so voll immer der Fokus auf diesem Ideal von einer partnerschaftlichen Beziehung.
Genau, voll, als wäre das der einzige Weg, wie du irgendwie Glück empfinden könntest in deinem Leben und so, ne? Und dass die Leute dann wirklich immer so denken, naja, Single sein ist ja nur so ein Übergangsgefühl oder so, ne? So ein Übergangsstatus und eigentlich ist das Ziel eine Beziehung. Und es gibt super, super viele Leute, die aber Single total glücklich sind und sagen, hey, ich brauche das nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das im Hinterkopf behält.
Voll.
Das haben wir natürlich oft Leute, die auf der Suche vielleicht nach Beziehungen sind, weil wir ein Dating-Podcast sind.
True.
Ne? Aber es gibt auch viele Leute, die auch einfach nur Casual-Sachen wollen und das ist auch völlig okay. Ne? Also ich glaube, man kann auch Single total glücklich, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass man Single auch total glücklich sein kann und dass eben nicht für alle Leute das so das ultimative Ziel irgendwie ist.
Eine Frage, die ich mir während der Aufnahme noch gestellt habe, ist, wie lange hätte ich das an der Stelle von dem Girl ausgehalten, ja, da an ihm dran Stelle. Zu bleiben? Ich wäre, glaube ich, so frustriert gewesen und hätte schon längst gedacht, ja, ich bin so offensichtlich hier, ich biete mich schon längst an, das ist so peinlich für mich, ich hätte schon mich unter 20 Decken verkrochen und offensichtlich hat sich das ja ausgezahlt. Wie lange hättest du da weitergemacht?
Boah, ich glaube ja, dass die Eva so krass schockverliebt war in Kjön, dass sie wirklich so gedacht hat, nee, ich muss den haben, es geht nicht anders und ich glaube dann, wenn man da so eine krasse Anziehung spürt, dann versucht man so lange wie möglich dran zu bleiben. Aber ja, ich glaube, dieser Punkt, dass man sagt, Mensch, ich mache mich doch total lächerlich, ich glaube, der würde nach ein paar Wochen automatisch kommen bei mir jetzt. Deswegen umso cooler, dass sie das einfach direkt angesprochen hat, weil du wirst es, wenn er das ja ganz offensichtlich nicht durch irgendwelche Hints oder so versteht, gibt es ja keine andere Möglichkeit, das irgendwie klarzumachen, wenn man es nicht direkt sagt.
Ja, ich glaube auch, sie meinte ja, sie hat, nachdem sie ihn das erste Mal getroffen hat, schon ihrer Freundin geschrieben, ich habe meinen Freund kennengelernt, meinen zukünftigen. Und vielleicht gibt es dann doch in bestimmten Situationen so ein bestimmtes Bauchgefühl, das einem sagt, nee, jetzt mach nochmal und nochmal eine extra Runde, weil das wird sich lohnen.
Ja, das kann sein.
Was man in anderen Dating-Situationen so auch vielleicht gar nicht hat und dann würde man auch gar nicht so hartnäckig sein.
Das stimmt, das glaube ich auch. Dass da muss, sie muss dieses Potenzial irgendwie gespürt haben, sonst wäre sie, glaube ich, nicht so lange dran geblieben. Ja, manchmal muss man einfach ganz offensichtlich sagen, was man will, um das eben auch zu bekommen, genauso wie das bei Eva und Kjön der Fall war. Wenn ihr auch eine aufregende oder absurde Dating-Story habt, dann schreibt uns doch gerne eine Insta-DM an @1000erstedates oder ihr schreibt uns eine E-Mail an hallo@1000erstedates.de. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheure, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann! 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion P. Solomonobong, Inga Wessling, Lena Kohlwees, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi und ich, Lisa-Sophie Scheure. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.
Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei.
Das ist fast wie eine Pilgerfahrt.
Ich bin Linda Zavakis und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs.
Monet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist.
It's just antithetical.
Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre.
Da als junger Mensch zu sagen, das interessiert mich nicht, ich gehe den Weg nicht mit, das ist schon ungeheuerlich.
Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein.
Monet geht es um Monet. Um sein eigenes Werk.
Tu bois du vin? Es lebe Claude.
Sein Weg nach oben führt in die Einsamkeit.
Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern.
And he wrote something in a letter about
Er schrieb einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde. So wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick.
Monet. Zeiten des Umbruchs. Überall, wo es Podcasts gibt.